Das fühlt sich wirklich zum Teil gar nicht gut an. Also was halt passiert, ist, dass das Östrogen runterfährt, dass die Blutung aufhört, der Körper manches nicht mehr tun muss. Aber das sind eben auch Hormone, die uns vital halten, die jetzt zurückgehen.
Naja, und dann fühlen sich beide nicht mehr so als sexy Wesen und als begehrt und als jemand, mit dem man körperliche Gemeinschaft haben möchte.
Geliebtes Leben.
Alles, was deine Ehe besser macht.
Und wieder eine Folge von Geliebtes Leben, alles, was deine Ehe besser macht. Wir heißen euch herzlich willkommen und freuen uns, dass ihr bei unserem Podcast wieder dabei seid. Wir sind Susanne und Markus Mockler, die Paartherapeutin und der Journalist. Worum geht's heute, Susanne?
Ja, wir gehen heute auf ein Wunschthema von euch ein. Die Sabine hat uns nämlich gebeten, Mensch, mach doch mal was zum Thema Wechseljahre. Jetzt wissen wir zwar, dass wir auch einige junge Hörer haben, aber wir dachten, irgendwann kommt jeder in diese Phase und hoffentlich schafft ihr es bis dahin zusammen. Von daher, vielleicht interessiert es auch euch Jüngere und vor allem unsere älteren Hörerinnen und Hörer werden sich besonders freuen.
Ja, ist auch ein hochrelevantes Thema. Wir haben ja schon mehrfach darüber berichtet, dass es zu mehr Scheidungen kommt nach der silbernen Hochzeit, also in höherem Alter, wo manche denken, hey, da fängst du nichts Neues mehr an, aber da fangen einige noch was Neues an. Und wir haben von einer Umfrage gelesen, 73% der geschiedenen Frauen über 50 sagen, die Wechseljahre haben unsere Ehe zerstört.
Ja, und dann aber auch noch spannend, dass die viele von denen sagen, hätten wir mehr darüber gewusst, dann wären wir wahrscheinlich heute noch zusammen. Und das begegnet uns tatsächlich immer wieder in unserer Arbeit, dass da ganz viele offene Fragen sind. Gut, es gibt heute Literatur zum Thema, aber trotzdem stolpert man irgendwie in diese Phase hinein und vor allem weiß man nicht voneinander, wie es dem anderen dabei geht. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, damit da mehr Verständnis entsteht.
Genau, und weil das Ganze nicht nur die Frauen betrifft, obwohl man Wechseljahre ganz schnell mit den Frauen assoziiert, haben wir dem Ganzen den Begriff Couple Pause, Paarpause, drüber gestellt. Denn es gibt die Menopause bei der Frau, aber man spricht auch von der Andropause beim Mann. Und diese beiden Änderungen, dieser Wechsel im Körper und zum Teil auch in der Seele, der beeinflusst selbstverständlich auch die Paarbeziehung. Deshalb diese Mischung, Couple Pause.
Ja, gell, das ist eigentlich ein bisschen neu, dass man auch von so einer Art Wechseljahre des Mannes spricht. Aber ist doch klar, ich meine, ihr Männer bleibt auch nicht jung für ewig und ihr habt auch Beeinträchtigungen und auch über die werden wir reden und da wollen wir auch manches erklären.
Ich gebe keine einzige Beeinträchtigung in dieser Podcast-Folge zu.
Also komm, dann rede ich jetzt mal über uns Frauen.
Ich bitte darum.
Was passiert denn bei uns, wenn wir in die Menopause kommen? Ich bin jetzt schon drüber weg, von daher kann ich sagen, ja, ist tatsächlich so. Also was vor allem passiert so bei den meisten Frauen ist um die 50 rum, so zwischen 50 und 52 die Phase ihrer Fruchtbarkeit abgeschlossen. Aber bei vielen beginnt schon in den 40ern, bei manchen in den frühen 40ern, das so langsam weniger zu werden, dass sie merken, ich bin nicht mehr so vital, ich habe meine Regelblutung vielleicht nicht mehr ganz regelmäßig und dann sagt man, jetzt beginnen die Wechseljahre. Jetzt beginnt der Körper, sich auf eine neue Phase einzustellen. Das ist so eine Hormonumstellung.
Und was hat das für Symptome? Was stellt man so fest? Also konkret, was ändert sich im Körper der Frau?
Das fühlt sich wirklich zum Teil gar nicht gut an. Also was halt passiert, ist, dass das Östrogen runterfährt, dass die Blutung aufhört, der Körper manches nicht mehr tun muss. Aber das sind eben auch Hormone, die uns vital halten, die jetzt zurückgehen. Das heißt, wir kriegen Veränderungen der Haut, wir kriegen Veränderungen der Haare, die Haare werden oft trockener, sie werden grauer, die Haut wird trocken, auch dünner. Was sich übrigens auch auf die Schleimhäute auswirkt, was dann im Bereich Sexualität ein Riesenproblem bei manchen Frauen wird, weil sie ganz empfindlich werden und plötzlich denken, boah, Sex war doch immer was Schönes, aber jetzt tut's weh. Aber es liegt an dieser veränderten Schleimhaut zum großen Teil.
Ich glaube, wir wollten über das Thema Sex dann sogar noch in der zweiten Episode sprechen, dass wir da das besonders aufarbeiten. Aber es ist gut, dass du es jetzt mal ansprichst. Ich verbinde ja mit dem Thema Wechseljahre immer die klassischen Hitzewallungen. Frauen kriegen Hitzewallungen und das ist das sicherste Zeichen, dass sie in den Wechseljahren sind. Stimmt das?
Also das stimmt absolut. Ich habe immer gedacht, das werde ich nie kriegen. Das ist bestimmt was, was man sich eher einbildet. Entschuldigung. Also so bin ich manchmal drauf, dass ich denke, man muss nur genug wollen, dann kriegt man das nicht. Aber Hitzewallungen, die überrollen einen und dann denkst du, Hilfe, ich muss alles von mir reißen. Ich halte es hier nicht aus. Ich muss die Fenster aufreißen. Ich muss raus aus dem Raum. Du hast es auch manchmal von einer Frau, die mit dir gearbeitet hat, erzählt, dass immer wieder Fenster aufreißen musste. Und mir ist es auch so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, manchmal ich muss aus meiner Haut. Das ist wirklich kaum auszuhalten. Manche müssen tatsächlich mehrmals nachts ihre Klamotten wechseln. Das sind Hitzewallungen, ist ganz normal, gehört zu den Wechseljahren. Was auch extrem ist, das sind dann, also da gehören dann natürlich auch Schweißausbrüche dazu, was super unangenehm ist. Ich kann ja nur den Rat geben, hab einfach Wechselklamotten dabei, wenn du zur Arbeit gehst oder wenn du dich zu unwohl fühlst.
Was ja, immer ein gutes Deo. Was ja ein fieser Nebeneffekt ist, den man bei vielen Frauen feststellt, ist das Thema Gewichtszunahme. Ist das was Typisches für die Wechseljahre?
Auf jeden Fall. Das ist auch was, wogegen sich ganz schwer kämpfen lässt. Ich glaube, es hat zwei Komponenten. Das eine, das Hormonelle, gegen das man wirklich nichts machen kann. Also das sieht man ja ganz verbreitet. Ganz viele Frauen nehmen an Gewicht zu, ob sie wollen oder nicht. Aber man kann natürlich auch doch ein Stück gegensteuern, indem man sagt, wir stellen unsere Ernährung um. Tatsächlich, wenn wir nicht mehr uns reproduzieren müssen, dann brauchen wir auch nicht mehr so viele Kalorien. Und der Körper stellt sich einfach um auf weniger Leistung, weniger Betrieb und dann braucht er auch nicht mehr so viel. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem, was uns Frauen nicht so bewusst ist. Manche essen dann gerade zum Trost viel Sahnetorte und das ist natürlich ungesund. Also eine gesunde Ernährung, die kommt sowieso deiner Hormonbalance zugute und deshalb viel Bewegung, viel gesunde Ernährung, das kann schon helfen, dass man eben nicht viele Kilos auf die Hüften schafft in diesen Jahren. Also bei mir war es sogar so, ich habe sogar vielleicht eher ein bisschen abgenommen am Anfang der Wechseljahre und das lag vielleicht daran, dass ich mir es bewusst gemacht habe.
Okay. Jetzt haben wir einige körperliche Dinge beschrieben, aber das macht ja auch was mit der Psyche, mit der Seele. Wie wirkt sich dieses ganze hormonelle Umgestelle jetzt auf die Seele aus?
Ja, also ich sage manchmal, das ist ein bisschen wie das zweite Mal Pubertät kriegen.
Echt?
Weil in der Pubertät kannst du dir vorstellen, da hast vielleicht du das auch gehabt, so Stimmungsschwankungen, so manchmal eine unglaubliche Erschöpfung, Müdigkeit, man möchte gar nicht aufstehen, man ist so träge oder man hat auch so einen Wechsel zwischen hoch und tief, so wie man diese Wechsel zwischen den Temperaturen hat, hat man tatsächlich auch diese Wechsel in der Stimmung und das ist natürlich für eine Paarbeziehung ganz schön herausfordernd.
Ja. Also ich habe ja gelesen, dass das Ganze auch eine psychische Dimension hat, weil man ein Alter erreicht, wo man von einigen Sachen Abschied nehmen muss. Also klar ist vom Thema Fruchtbarkeit, Kinder kriegen. Das wird für die, die Kinder haben, vielleicht etwas leichter sein, weil da ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen ist. Für die, die sich immer Kinder ersehnt haben und es hat nicht funktioniert, ist es so ein Wahnsinnsabschied, denn sie spüren, es wird auch nie klappen. Oder Abschied von der Jugend, von bestimmten dynamischen Sachen. Man verliert ja auch ein bisschen an Vitalität. Man hat nicht mehr so viel Power, man hat nicht so viel Unternehmenslust, Unternehmenskraft, wie man das früher hatte. Ich muss sagen, boah, ich bin jetzt ein bisschen eingeschränkt. Es geht mir nicht mehr alles so locker von der Hand, wie das früher der Fall war.
Erinnerst du dich, wie ich echt fast ein bisschen Angst hatte vor meinem 50. Geburtstag, weil ich dachte, oh weh, jetzt geht die Jugend voll ins Ganz dahin. Ich meine, gut, die Jugend ist schon mit 40 dahin, aber mit 50, da ist man so irgendwie irgendwo angekommen, wo man merkt, jetzt lässt sich nichts mehr halten. Und dann siehst du all die jungen Mädchen und ich sehe unsere prächtigen Töchter und Schwiegertöchter, eine schöner als die andere und denk, Mensch, die stehen in ihrer Kraft, die blühen. Ja. Und ich verblühe. Und Das ist schon so. Wir vergleichen uns dann natürlich mit den Jungen, was völlig fatal und auch dumm ist, sich nach unten hin zu vergleichen, also vom Alter her.
Ja.
Natürlich ist es was anderes, ob ich eine junge Haut habe oder eine, die faltig wird. Natürlich ist es was anderes, ob ich noch so ganz in der Kraft bin und wer weiß, was stemmen kann. Boah, was habe ich gestemmt als junge Frau? Und heute geht mir so schnell die Puste aus und ich sage einfach, boah, ich kann nicht mehr. Ich muss mich erstmal eine Weile aufs Sofa legen. Also solche Dinge, das macht natürlich was mit der Psyche. Ja. Und ich kann eigentlich nur dazu raten, das zu akzeptieren und zu sagen, das ist so, das ist der Lauf der Dinge, der Gang des Lebens und ich möchte es annehmen und nicht damit hadern und nicht dagegen kämpfen. Vielleicht schon so ein kleiner Spoiler vorweg, mein 60. Geburtstag, der letztes Jahr war, da hatte ich wieder so ein bisschen so ein komisches Gefühl vorher und dachte, oh weh, wie wird es werden, wenn ich jetzt auch noch 60 werde und dann werde ich wirklich Seniorin. Und da war plötzlich das alles weg, da war dieses schlechte Gefühl weg und ich hatte das Gefühl, jetzt bin ich angekommen.
Hast du eigentlich schon einen Seniorenpass beantragt?
Das wäre ich dann mit 65.
Ich glaube, es gibt jetzt schon Vergünstigungen, von denen wir noch gar keinen Gebrauch machen.
Da müssen wir mal gucken.
Aber das, was du zuletzt gesagt hast, finde ich wichtig, denn wir wollen uns ja nicht nur damit aufhalten, Probleme zu beschreiben. Und wir müssen es einfach mal auflisten, damit ihr, die ihr vielleicht noch nicht drin seid oder gerade mittendrin steckt, auch wisst, was auf euch zukommt und was völlig normal ist. Es ist nicht so, dass mit euch was nicht stimmt. Von daher finde ich den Vergleich mit der Pubertät eigentlich super. Mhm. Als Pubertierender denkst du, mit dir stimmt irgendwas nicht. Aber das ist die Hormonumstellung. Und eigentlich passiert da dasselbe. Es stimmt alles mit euch, aber ihr müsst euch anpassen. Ich glaube, anpassen ist da das richtige Wort. Und mit den Dingen umzugehen lernen, damit zu hadern, bringt eigentlich gar nichts. Du änderst es sowieso nicht. Aber wir können dann nachher vielleicht auch mal ein bisschen auf die Chancen gucken, die mit den Wechseljahren und dem, was danach kommt, verbunden sind.
Aber weißt du, ich wünschte, das hören jetzt möglichst viele Paare zusammen an. Weil das ist ja eigentlich auch eine Aufklärungsarbeit, die wir jeweils fürs andere Geschlecht leisten wollen. Denn die Frau selber weiß ja, wie sie sich fühlt und dass sie sich irgendwie nicht mehr richtig wohl fühlt und dass sie Probleme mit ihrem Körper hat und sich vielleicht zu dick fühlt oder sonst alles Mögliche. Aber der Mann, wenn er das weiß, wie kann er darauf eingehen? Ich finde, dass du das vorbildlich gemacht hast. Du hast mir echt durchgeholfen. Du hast mich immer wieder ermutigt, hast mir Komplimente gemacht, hast mich trotzdem noch schön gefunden und begehrt. Und das war für mich schon sehr hilfreich, zu wissen, ich bin eine geliebte Frau, auch wenn ich eine welkende Blume bin.
Ach, es geht eigentlich noch mit der Welkheit. Aber red ruhig weiter. Ich finde, wie du mich lobst, da können wir, das möchten alle hier hören. Alle. Haben wir eigentlich schon über die Wechseljahre des Mannes gesprochen?
Ja, Markus, erzähl du doch mal. Was sind denn die Wechseljahre des Mannes?
Also, was die Wechseljahre des Mannes sind, sind natürlich auch altersbedingte Veränderungen. Man macht es, typisch Mann, primär fest am Nachlassen der Potenz. Also, das heißt, dass Erektionen weniger zuverlässig werden, weniger Steifheit da ist oder dass man nicht mehr so lange durchhält oder dass es wieder erschlafft. Solche Sachen, und das ist ja für uns Männer oft, naja, ich möchte fast sagen, identitätsstiftend. Wenn wir im Bett nicht mehr können, dann sind wir keine richtigen Männer mehr. Das ist so das Lebensgefühl. Und das kann dann auch zu massiven Versagensängsten führen. Wenn es einmal nicht klappt, hast du Angst, dass das nächste Mal wieder was schief geht und dann wird Sex plötzlich zu einem angstbesetzten Thema. Und ein angstbesetztes Thema vermeidet man lieber und zieht sich da zurück. Das ist so ein Problem. Und dann kommt noch dazu, und da reagieren die Männer auch stärker, dass es zeitlich ziemlich nah dran ist an der Midlife-Crisis. Also die Midlife-Crisis ist tendenziell ein bisschen früher. Die kommt so in den 40ern und diese Sachen mit der Potenz und was sich da im Hormonhaushalt ändert, kommt dann eher in den 50ern. Aber das liegt so nah beieinander, diese Midlife-Crisis. War das schon alles? Wird mein Leben so ausgehen? Werde ich nichts Neues mehr erleben? Und dann dieses Gefühl, kann ich noch, kann ich das bringen, was in meinem Leben auch immer eine wichtige Rolle gespielt hat? Es ist schon eine Veränderung und es macht auch was mit uns Männern.
Ja, das glaube ich. Und das merke ich auch an manchen Stellen. Vielleicht auch dieses, also mit dem Älterwerden einfach auch dieses, dass man nicht ganz so vital mehr ist, nicht mehr ganz so viel Kraft hat. Aber ich denke, das ist einfach auch eine Herausforderung. Ne? Wir haben ja wie so Entwicklungsstufen in unserem Leben. Das hat schon Erik Erikson damals gesagt in der Entwicklungspsychologie. Es gibt so Stufen der Entwicklung und wir müssen einfach über diese Stufen wegkommen. Und jetzt sind wir einfach in dieser Stufe, wo die Fruchtbarkeit aufhört und wo was anderes dran ist, wo wir in so einen Hafen des Alterns einfahren dürfen. Noch nicht ganz. Ne? Wir merken, wir können noch viel bewegen, wir können auch noch viel erreichen, aber natürlich die meisten Ziele, ja, sind nicht mehr für uns bestimmt.
Jetzt haben wir,
viele Ziele sind nicht mehr für uns bestimmt.
Jetzt haben wir die Veränderungen bei Frau und Mann beschrieben und jetzt kommen wir zum Eigentlichen, denn uns geht es ja um Ehepaare oder um langfristige Beziehungen. Und die Auswirkungen auf die Paardynamik, erinnert euch, am Anfang hieß es, das löst sogar Scheidungen aus, die Wechseljahre. Die Auswirkungen der Paardynamik, darüber sollten wir jetzt mal reden.
Ja, jetzt stellt euch mal zum Beispiel vor, ich als Frau, ich merke, Mensch, mir geht's gar nicht gut. Ich bin gereizt, ich bin genervt. Plötzlich kommen wieder so Gefühle wie aus der Pubertät hoch, wo ich in Stimmungsschwankungen plötzlich verrutsche. Und dann bin ich genervt und dann, was macht mein lieber Mann?
Der sagt sich, oh, meine Frau spinnt gerade, ich ziehe mich mal lieber ein bisschen zurück. Das vermeidet Streit, es gibt keine Konflikte. Das wird schon wieder vorübergehen.
Genau, wie auf Eierschalen gehen wir miteinander. Und was denke ich dann, wenn er sich zurückzieht? Das haben wir schon mal erklärt. Ich denke, Hilfe, der interessiert sich überhaupt nicht mehr für mich. Und das wäre jetzt so wichtig. Ich bräuchte jetzt so dringend seine Zuwendung. Ich bräuchte so dringend, dass du dich zu mir stellst, dass du mich in den Arm nimmst, dass du mich mitbedauerst oder mit motivierst wieder und mir sagst, alles gut, da kommen wir drüber weg, wir schaffen das. Aber es ist eigentlich auch verständlich, dass die Männer sich zurückziehen. Also ich versuche euch Frauen, möchte euch auch dafür gewinnen, dass ihr auch seht, dass für euren Mann das auch nicht ganz einfach ist. Aber ich musste das dem Markus manchmal sagen, du Markus, ich brauche dich gerade.
Ja.
Nicht, dass du dich zurückziehst.
Und das zweite Beispiel wäre jetzt von der männlichen Seite her, wenn das Thema Sex jetzt zum Beispiel schwieriger wird, aus verschiedenen Gründen. Mhm. Deine Frau signalisiert dir, sie hat Schmerzen, wie gesagt, wir wollen das in der nächsten Episode mal vertiefen. Oder aber du kannst nicht mehr so, wie du mal konntest und denkst, hoffentlich klappt es das nächste Mal und vielleicht machen wir lieber gleich das übernächste Mal, weil das nächste Mal habe ich Angst davor. Also dann kann es auch sein, dass man sich da als Mann da ein bisschen zurückzieht, sich entzieht. Naja, und dann fühlen sich beide nicht mehr so als sexy Wesen und als begehrt und als jemand, mit dem man körperliche Gemeinschaft haben möchte. Das wird so ein Teufelskreis der Entfremdung. Man geht sich ein bisschen aus dem Weg, man hält Distanz, man versucht nicht mehr zu viel Nähe entstehen zu lassen, aus dem einen oder aus dem anderen Grund. Und das ist eigentlich genau der Punkt, wo wir einhaken müssen, sagen müssen, das lassen wir nicht zu, diesen Teufelskreis durchbrechen wir.
Ja, weil dieses intensive zueinander hingezogen sein, das so typisch ist für die fruchtbare Phase, das ist möglicherweise nicht mehr da und es kann sein, das ist auch beim Mann nicht mehr so intensiv da und er guckt dich vielleicht nicht mehr so begehrend an oder so und dann nimmst du das natürlich als Frau schnell persönlich und denkst, boah, natürlich, ich bin ja auch nicht mehr so schön, wie ich mal war und das ist wirklich so eine Spirale, die euch ganz schlimm nach unten ziehen kann und ja, da ist die Falle zugeschnappt.
Ja, also von daher sucht die Nähe. Auch dann, wenn es kitzlig wird, wenn es schwierig wird, sagt, nee, ich ziehe mich jetzt nicht zurück, ich bleibe dran. Und das kann man beim Thema Sexualität, dann in der nächsten Episode werden wir das deutlich vertiefen, wie man da zusammenbleibt, auch wenn es nicht so im Bett läuft, wie es früher mal gelaufen ist. Und es gilt auch für diese emotionalen Dinge, wenn du denkst, boah, die ist aber gerade schwierig oder der ist aber gerade kompliziert, dann klar zu sagen, wie kann ich Nähe schaffen, anstatt auf Distanz zu gehen.
Ja. dann merken wir, dass man eigentlich diese Phase auch mit einer Phase der Identitätskrise überschreiben kann. Weil wir wirklich wieder, wie ich das vorher euch erklärt habe, wie es mir zum 50. Geburtstag ging und ich dachte, wer bin ich denn jetzt oder wie definiere ich mich? Es ist so, wenn ich keine Fruchtbarkeit mehr habe und das als eine vormals fruchtbare Frau, die Kinder geboren hat, wer bin ich dann? Mhm. Macht mich meine Fruchtbarkeit aus? Ist das meine Weiblichkeit? Bin ich noch richtig Frau, wenn ich nicht mehr zeugungsfähig bin? Bin ich, Männer sind ja immer zeugungsfähig, aber vielleicht, wenn ich nicht mehr so potent bin, bin ich dann noch ein richtiger Mann?
Ja, und beim Mann ist es die Potenz natürlich, aber dann vermische ich das jetzt doch nochmal mit der Midlife-Crisis. So in den 50ern sind dann auch viele am Ende ihrer Karriere. Da wartet normalerweise nichts mehr. Die wenigsten kriegen noch einen tollen Chefposten über 60. Das passiert vielleicht noch bei Spitzenmanagern. Das heißt, du bist irgendwo immer an der Kante und da geht es nicht mehr vorwärts. Was gar nicht schlimm ist, weil du bis dahin auch wirklich schon vieles erreicht hast. Aber was ein komisches Gefühl ist, früher ging es immer aufwärts, früher hat man noch mehr erreicht und plötzlich muss man gucken, dass man nicht vielleicht den einen oder anderen Rückschritt macht.
Das ist total interessant, weil das habe ich bei dir auch immer mal wieder gehört oder wir haben uns darüber unterhalten. Wie ist es, wenn jetzt beruflich alle anderen überholen? Jetzt kommen die Jungen und ziehen an mir vorbei. Und wenn ich gucke, wer so eingestellt wird in die guten Positionen, dann sind es eigentlich immer Jüngere als ich selbst. Und es hat schon an deinem Ego gekratzt, glaube ich. Oder vielleicht hat es nicht an deinem Ego gekratzt, aber du hast dir manchmal vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht. Ja, was, wenn ich hier nochmal was anderes wollte? Hätte ich überhaupt noch die Chance? Nee, eigentlich wahrscheinlich nicht.
Ja, aber das lag mehr daran, ich habe eigentlich eine relativ normale, langsame, ruhige Karriere gemacht. Und man liest dann halt immer, ich bin ja im Medienbereich von so jungen Stars, die mit 35 Chefredakteur von riesigen Medienunternehmen werden und denkst, meine Güte, die haben was geschafft. Aber es ist wirklich dämlich, überhaupt sich so zu vergleichen, weil von diesen Stellen gibt es wahrscheinlich nur 2-3 Leute in Deutschland, die das in dem Alter erreicht haben. Also das sind wirklich die Orchideen, die großen Ausnahmen. Es ist dann aber auch eher so, wenn du siehst, welche Leute auf welche Posten kommen, wie alt die sind. Aber es ist ganz normal. Das ist im Prinzip wieder Vergleich mit dem Sport. Früher hast du gedacht, könnte ich im Sport auch was erreichen. Und heute hast du Kinder, die zu alt für Profisport sind. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen.
Ja, und genau, mir fällt es auch bei Frauen da ganz besonders auf, dass die in dieser Phase der Wechseljahre auch nochmal ganz stark in so eine Phase des Haderns kommen. Habe ich genug aus meinem Leben gemacht? Habe ich genug rausgeholt? Jetzt war ich für die Kinder da und was jetzt? Jetzt gehen die und was mache ich jetzt mit meinem Leben? Also das ist, glaube ich, echt auch nochmal eine Kunst, da zu sagen, und ich gehe jetzt nochmal ganz proaktiv vor und überlege mir, was kann ich jetzt mit meinem Leben, mit meinem Wissen oder mit meinen Gaben vielleicht auch nochmal Wertvolles bewegen und sich nicht zurückzuziehen und zu sagen, ich warte jetzt, bis die Kinder mir die Enkelkinder bringen, sondern da proaktiv zu sein. Und da können auch die Männer echt helfen, indem sie unterstützen, indem sie den Rückenwind geben, indem sie sagen, Mensch, ich traue dir das zu und komm, guck doch mal, was würde dir denn Spaß machen? Also, dass man einfach auch gemeinsam, oder wo wären deine Gaben gut eingesetzt, dass man gemeinsam auch nochmal überlegt. Also ich weiß von Frauen, die haben echt nochmal angefangen, einen ganz neuen Job zu wählen oder irgendwo nochmal in ein neues Ehrenamt zu gehen oder so. Und die konnten da nochmal aufblühen. Ich warne sehr davor, sich einfach mit diesem Welken zufrieden zu geben, weil eigentlich ist es eine Powerphase. Wir haben richtig gute Jahre. Ich denke immer, zwischen 50 und 70 sind 20 richtig geniale, kraftvolle Jahre, die wir dann nochmal haben, wo wir powern können, wo wir auch unsere Arbeitskraft nochmal investieren können, wo wir uns in unsere Familien, wenn wir welche haben dürfen, investieren können. Und das ist gut.
Die Power liegt da nicht so sehr in dem, dass wir unbegrenzt Energie haben, sondern ich glaube, da wird einfach vieles wettgemacht durch Erfahrung. Du hast einfach viel, viel, viel Lebenserfahrung, die junge Leute nicht haben, die sie sich erst aneignen müssen, was sie natürlich auch tun. Aber das kann ein Riesenvorteil sein in ganz verschiedenen Gebieten. Aber was du gerade so gesagt hast über das, was mit dem Empty Nestern passiert, manche trifft die Wechseljahre ja genau dann, wenn sie so in der Sandwich-Situation sind. Das heißt, sie haben noch Kinder zu Hause, Pubertierende, wenn sie spät Kinder bekommen haben, mit Ende 30, dann sind die mit Mitte 50 eben so schwer pubertierend. Und gleichzeitig haben sie die Sorge für die Eltern, die oft auch Unterstützung brauchen. Manche brauchen sogar Pflege. Und das ist auch wieder was, was besonders Frauen betrifft, dass sie wirklich dazwischen stecken. Um die Jungen muss ich mich kümmern, um die Alten muss ich kümmern. Und wo bleibe ich in der Situation, wo ich mit mir selber sowieso auch schwerer zurechtkomme als früher?
Genau, und wir warnen eigentlich davor, das so sehr auseinander zu dividieren. Das sind deine Probleme, das sind meine Probleme. Natürlich, das zu sehen, wo hat der andere seine Struggles, aber dann auch zu überlegen, wie können wir gemeinsam Lösungen finden. Weil es hilft schon immens, wenn man weiß, der Partner ist ein Wir mit mir und wir kämpfen gemeinsam an dieser Front. Wir überlegen gemeinsam Lösungen für unsere älter werdenden Eltern oder wir überlegen uns gemeinsam, wie wir weiter für unsere Kinder gut sorgen können oder wie wir es mit den Enkelkindern haben wollen oder wie auch immer.
Und deshalb werben wir auch dafür, dass ihr vor dieser Phase, aber auch in dieser Phase den Blick nach vorne richtet. Dass ihr darüber nachdenkt, was ist eigentlich die Vision für uns als Ehepaar, für uns miteinander. Und da kann vieles eine Rolle spielen und es macht allein schon Spaß, sich so ein bisschen Gedanken drüber zu machen, abzuwägen. Für mich ist zum Beispiel die Frage, wann gehe ich in Ruhestand, gehe ich in Vorruhestand, arbeite ich die Standardzeit, arbeite ich sogar etwas länger, träume ich von einem schönen Garten, träume ich von vielen Reisen. Dass man da miteinander sich Gedanken macht, da können die Ideen auch schon auseinandergehen.
Ich dachte gerade, du träumst von den Reisen, ich vom schönen Garten.
Ja, das ist wahrscheinlich auch so. Vielleicht hat man auch noch was nachzuholen, wo man sagt, das können wir machen, wenn wir im Ruhestand sind. Wir leben ja, oder wir raten ja nicht so dazu, dass man auf den Ruhestand so zulebt und sagt, endlich kann ich alles machen. Dann ist das Bedauern so groß, wenn man nach dem Ruhestand doch nicht alles so machen kann, wie man möchte. Man sollte heute so leben, dass man glücklich und fröhlich ist, aber die Zukunft planen. Und der Ruhestand, der bietet Chancen, ganz ohne Zweifel. Wer materiell nicht ganz abgehängt ist, es gibt es leider auch, gibt auch viel Altersarmut, aber für viele ist es eine Zeit, wo sie materiell okay drauf sind und vieles unternehmen können und das auch lustvoll anpacken sollten mit Projekten, mit Freizeitangeboten, was auch immer, und da tun können, wozu sie begabt sind, worauf sie Lust haben.
Ja, und jetzt gerade nochmal, wenn wir nochmal das Thema Wechseljahre, Gefühl, also der Körper fühlt sich nicht so wohl und so, tut ganz besonders einander auch Dinge, die euch wohltun. Geht miteinander in die Therme, macht miteinander Radtouren, Wanderungen, wenn ihr das könnt. Geht an die frische Luft, genießt eure Umwelt, also euer Umfeld. Macht's euch einfach schön miteinander. Esst gesund, kocht gutes Essen miteinander, geht auf den Wochenmarkt zum Einkaufen, lauter solche Sachen, um euch diese Zeit auch schön und wertvoll zu gestalten und nicht nur auf den Verfall und das Traurige zu gucken.
Und wenn wir jetzt fragen, was ist das wichtigste Mittel, um diese Wechseljahre als Paar gut zu überstehen, was ist da der wichtigste Booster, dann würden wir beide sagen, das ist Wertschätzung. Das ist, dass wir einander sagen, du bist toll für mich, du bist wertvoll für mich, bist übrigens auch noch wunderschön für mich, und dass die anderen Dinge dieses Lebensgefühl abprallt. Und wenn du von deinem Ehepartner das Signal bekommst, hey, der liebt mich, der ist für mich da, der mag mich so, wie ich bin, das wiegt so vieles auf, da kann dann die ganze Werbung, die uns ein anderes Bild zeichnet, nicht dagegen anwirken.
Ja, und das ist nochmal so ein neues, ja, so ein neues Bekenntnis zueinander. Ja, ich liebe dich, auch wenn jetzt Runzeln auf der Haut kommen, oder ich liebe dich, auch wenn wir nicht mehr so vital sind. Das ist wie nochmal ein weiteres Ja zu dir, auch ich gehe mit dir auch in diese nächste Lebensphase. Jawohl!
Jawohl, und das gilt generell. Wir haben auch mal eine Episode gemacht zum Thema Ermutigung. Ermutigung ist so ein wichtiges Thema für Paare. Bestätigung, Zuspruch, dass dein Partner einfach eine Quelle guter Botschaften ist und bleibt und dass du da nicht nur Nörgelei und kritische Sachen hörst, sondern viel, viel mehr Positives, was dich erbaut und was dich für den Alltag auch wieder stark macht.
Ja, und dann noch ein kleiner hoffnungsmachender Blick voraus. Wir können euch versprechen, wenn man durch ist durch diese Phase, dann stellt sich bei ganz vielen, bei uns ist es eigentlich auch so, so ein Gefühl des Angekommenseins und auch des neuen Wohlgefühls ein. Also wirklich ein Wohlbefinden. Wir sind jetzt in der Seniorenphase angekommen. Wir haben es geschafft durch diese neue Pubertät und es ist gut. Und ja, think positive und geht einfach durch.
Okay, aber jetzt darfst du doch nochmal einen Teaser machen. Wir haben ja gesagt, dass es nächste Episode dann ums Thema Sex gehen soll, Sex in den Wechseljahren. Warum haben wir dem dann nochmal eine Sonderepisode gewidmet?
Ja, das ist natürlich ein total gravierender Einschnitt, Wechseljahre ins und deshalb fürs Thema Sexualität auch nochmal ganz herausfordernd, aber auch ein gutes, wichtiges Thema. Wir sind ja der Meinung, Sexualität muss überhaupt nicht aufhören, nur weil wir ein bisschen älter sind. Und wie ihr das schafft, euch da auch beieinander zu bleiben und Sexualität vielleicht sogar neu zu entdecken, darum soll es in der nächsten Episode gehen und wir freuen uns drauf. Und jetzt darfst du uns noch ein Wow der Woche bringen.
Ein Wow der Woche von einem Paar, das definitiv die Wechseljahre überstanden hat. Das sind Joachim und Renate Klitzke aus Trossingen. Das liegt da im Schwarzwald. Die sind seit 65 Jahren verheiratet. Also das nennt man dann eiserne Hochzeit. Ist ein Artikel aus der Schwäbischen Zeitung. Ich fand das großartig. Man muss sich vorstellen, als die geheiratet haben, hatten die Beatles noch keinen Hit. Und die Fußball-Bundesliga war noch nicht gegründet, steht in dem Artikel, ich habe es nicht nachrecherchiert. Und dann berichten die zum Beispiel über ihr Kennenlernen, dass es damals noch den Kuppelparagraphen gab. Da wissen die Jüngeren gar nicht mehr, worum es geht. Aber da durften Vermieter oder Hotels unverheiratete Paare nicht nachts zusammenlassen. Und die 87-jährige Renate Klitz gesagt, ich lebte damals zur Untermiete, wenn Joachim mich besuchen kam, klopfte meine Wirtin abends um 10 vor 10 an die Zimmertür und um 10 musste er raus. So ging es damals zu. Die haben jetzt 4 Enkelkinder, 2 Urenkel, schön, haben sich auch ehrenamtlich engagiert im Trossinger Tennisclub, haben Antiquitäten gesammelt, sind viel gereist. Ist interessant, taucht auch bei vielen Paaren auf, dass gemeinsames Reisen ihnen gut tut. Wir glauben das auch. Mhm. Haben dabei 5 Wohnwagen und Wohnmobile verschlissen. Finde ich auch ganz witzig. Dass die regelmäßigen Reisen Abwechslung brachten in den Alltag, sehen sie als einen Grund für den Bestand ihrer Ehe über 6,5 Jahrzehnte an. Zitat, wir haben uns beide gleichwertig entwickelt. Beruflich. Und wir haben miteinander gearbeitet, nicht gegeneinander. Das finde ich einen tiefen Satz, weil ich glaube, dass die meisten Paare zumindest Phasen haben, wo sie nicht wirklich miteinander arbeiten. Vielleicht auch nicht immer gegeneinander, aber manchmal auch nebeneinander her. Und das finde ich sehr, sehr stark, das zum Leitgedanken zu haben, wir sind verheiratet, also arbeiten wir miteinander und nicht gegeneinander.
Habt ein gutes Gespräch jetzt darüber hoffentlich. Ihr müsst euch jetzt austauschen, wie geht es mir mit diesem Thema, wie geht es dir? Weil wir sind ganz überzeugt davon.
Da geht noch was.
Wake up the sun, you're shining bright. Step out the world, it's in your sight. Grab your shoes, let's hit the road. Feel the rhythm, lighten your load. Get moving, don't miss the beat.